Hallo, herzlich willkommen zum dritten Vortrag in der Veranstaltungsreihe Nackte Gewalt. In der letzten Woche sprach Arne Kellermann über fetzenkritische Theorie in Zeiten konstitutiver Überflüssigkeit. Dass die gesellschaftliche Gewalt zum einen offensichtlich, fast durchsichtig, zum anderen derart zum Himmel angestiegen ist, dass der Horizont dem Denken entschwindet, stellt das kritische Bewusstsein als monadisches, ohne die Basis einer wirklichen Bewegung, vor das Problem der eigenen Beschränktheit in durchaus drastischer Art und Weise. Die Reflexion auf die Materialität des gewordenen Unheils ist ohne Eingedenken in den Schuldzusammenhang alles Lebendigen nicht zu haben. Daran rührte auch die Diskussion der letzten Woche. Heute wird Jordi Maiso über gegenwärtige Vorgeschichte, Versuch einer Standortbestimmung sprechen. Jordi Maiso hat Philosophie in Salamanca, Hannover und Berlin studiert. Seine Dissertation behandelt Elemente der kritischen Theorie Theodor W. Adornos und deren Wiederaneignung für eine kritische Theorie der Gegenwart. Im Moment ist er am Institut der Philosophie des Forschungszentrums für Human- und Sozialwissenschaften in Madrid beschäftigt. Er ist zudem Herausgeber der Zeitschrift Constellaciones. Eine kurze Bemerkung zum Begriff der Vorgeschichte. Der Begriff, wie ihn Marx verwendete, war in doppelter Hinsicht ein kritischer. Zum einen, indem er das Selbstbild des Bürgertums als Selbsttäuschung, den geschichtlichen Bruch als neue Formation der Geschichte von Klassenkämpfen, der Geschichte von Unfreiheit und Herrschaft entlarvte. Dass die Freiheit sowohl unter den Menschen wie zur Natur noch nicht realisiert war und ist, hält der Begriff der Vorgeschichte fest. So bekommt er auch seine zweite kritische Bedeutung. Das Beharren auf der Negativität beim Ausblick auf die Positivität. Denn die Vorgeschichte legt den Beginn der Geschichte einer anderen Geschichte nahe. Dementsprechend taucht der Begriff der Vorgeschichte bei Marx in Verbindung mit dem Ende derselben auf, der Hoffnung auf die Kraft der wirklichen Bewegung, mit der Herrschaft ein für allemal ein Ende zu machen. Die Vorgeschichte bestimmt den Begriff der Geschichte in der Entgegensetzung qualitativ. Geschichte genannt werden kann erst, was Willen und Bewusstsein der Menschheit zur Voraussetzung hat. Die Vorgeschichte ist dem mythischen Zeitalter, in dem Schicksal, Willkür und Gewalt herrschen, zuzurechnen. Dass aber auch Marx dem Flusse der Bewegung, der Dynamik des Werdens und Vergehens, Indikatoren einer naturähnlich verlaufenden Vorgeschichte, etwas abgewinnen konnte, um, Zitat, dem Bürgertum und seinen doktrinären Wortführern ein Ärgernis und ein Gräuel, Zitat Ende, zu sein und, Zitat, selbst den Glückspilzen des neuen heiligen preußisch-deutschen Reichs Dialektik einzupauken, Zitat Ende, wie er im Nachwort zur zweiten Auflage des Kapitals schreibt. Also dieses positive Verständnis des permanenten Wechsels ist fast 100 Jahre später Theodor W. Adorno im Angesicht der Erfahrung des 20. Jahrhunderts fremd geworden. Ihm war diese Dynamik reiner Ausdruck der Vorgeschichte, die er einzig, Zitat, ewig in der Vergängnis ihrer eigenen Formen und Gebilde, Zitat Ende ist. Ausdruck also der Naturwüchsigkeit auf Grundlage der Herrschaft. So ist der Begriff der Vorgeschichte selbst mit einem historischen Index versehen, der von der Überwindung der Statik des Feudalismus bis zur entfesselten Destruktion der industriellen Welt reicht. Inwieweit sich der Begriff der Vorgeschichte bis zur Gegenwart zu nähern ist, wird Jordi Maiso jetzt vortragen und werden wir im Anschluss diskutieren können. Zuvor noch ein Hinweis auf die weiteren Veranstaltungen. In 8 Tagen, am Freitag, den 5. Juli, findet hier an gleicher Stelle und zu gleicher Uhrzeit der Vortrag von Joachim Bruhn aus Freiburg mit dem Titel Kalkül und Wahn, Vertrauen und Gewalt vor dem Ausnahmezustand des Kapitals statt. Am Tag darauf gibt es zudem ein Tagesseminar mit Joachim Bruhn. Auch dafür wird um Anmeldung auf der Homepage für die Verschickung des Readers, der die Grundlage der Diskussion bilden wird, gebeten. Alle weiteren Veranstaltungen sind im Internet unter www.nacktegewalt.blogsport.de oder auf den hier vorne ausliegenden Flyern zu finden. Und damit übergebe ich an Jordi.
Vielen Dank, Jakob, für diese wunderbare Einleitung und diese Erläuterung zum Begriff der Vorgeschichte, die auf jeden Fall sehr hilfreich werden, glaube ich, zumindest für mich. Und vielen Dank auch für die Einladung. Es ist mir eine Freude, nicht nur wieder in Berlin zu sein, sondern auch, kann man sich kaum vorstellen, etwas Wichtigeres, worüber man reden kann, als das, was diese Vortragsreihe zum Anlass hat, finde ich. Gut, ich habe einen etwas längeren Text geschrieben. Ich werde ihn vorlesen. Ich hoffe, das wird mit der Zeit gut. Gut halten und dass es danach ein bisschen Diskussion geben kann. Ich fange an. Anfang der 90er Jahre schien der Weltkapitalismus und sein Modernisierungsprogramm auf ewig alternativlos geworden zu sein. Nicht anderes war mit den berühmt gewordenen Parolen von Ende der Geschichte und Ende der Ideologien gemeint. Heute sieht es schon anders aus. Die brutale Krisensituation, die wir erleben, hat alle Erwartungen auf einen One World, die Weltfrieden und Wohlstand wie selbstverständlich mit sich bringen sollte, als den Sommernachtstraum entlarvt, den sie schon immer waren. Das, was ab den 90er Jahren als die ökonomische Blüte mancher Länder stilisiert wurde, erweist sich heute als ein äußerst prekärer Wohlstand aus Sand gebaut, der mit den Wirtschaftswundern der Nachkriegszeit nichts zu tun hatte. Heute sind Hunger, Armut, strukturelle Arbeitslosigkeit und Working Poor, Zwangsräumungen, massive Obdachlosigkeit und ein unsägliches Ausmaß an gesellschaftlicher Ausgrenzung wieder gängig in den kapitalistischen Zentren. Zentren, die sich bis vor ein paar Jahren noch sicher dünkten, Not und Elend für immer hinter sich gelassen zu haben. Dass sich in den letzten Jahrzehnten die Gewalt der Verhältnisse, die Ungleichheiten im Weltmaßstab und die Vulnerabilität der Einzelnen selbst in den reichen Ländern enorm verschärft haben, unter anderem durch die Kapitalisierung in allen Bereichen des Lebens, war nie ein Geheimnis. Die gesellschaftlich erzeugte ökonomische Krise, die uns bevorsteht, mag ein Inconvenient Truth sein, aber allgemein bekannt ist sie auch mittlerweile. Dass die Devise trotz allem Business as usual heißt, ist Ausdruck einer präzedenzlosen Hilflosigkeit. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft scheint verblasst und keine Alternative zum Bestehenden steht zur Verfügung. Die Parole »Eine andere Welt ist möglich«, die ab Mitte der 90er Jahre tausende Menschen in die Straße lockte, war demnach beides. Seufzer der bedrängten Kreatur und, solange sie an unreflektierter Wunschprojektion hängen blieb, auch Opium des Volkes. Möglich ist eine andere Welt schon immer gewesen. Kritische Theorie hat aber zu verstehen, wie es zu dieser Veränderung noch nie gekommen ist und wie es heute immer noch nicht dazu kommt. Wenn man die Frage nach der Befreiung nicht aufheben möchte, muss man über das Ende der revolutionären Hoffnungen aus unserer heutigen Situation neu nachdenken. Und da gilt es vor allem zwei Sachen zu analysieren. Die geschichtlichen Veränderungen der kapitalistischen Weltgesellschaft und den subjektiven Anteil an der Geschichte der missglückten Befreiung. Ein erster Kernpunkt dabei, der uns sofort zum Stichwort nackte Gewalt führt, ist unser Umgang mit Geschichte als Leidensgeschichte, der uns zu Citizens eines barbarischen Zeitalters macht. Am Anfang des Short Century wurde die Dichotomie Sozialismus oder Barbarei angekündigt. Auf welche Seite die Entscheidung fiel, wurde klar noch, bevor der Spruch »Lieber tot als Gott« internationale Berühmtheit erlangte. Auschwitz war wirklich der Rückfall in der Barbarei. Solange die gesellschaftsgeschichtlichen Bedingungen, die es zeitigten, fortbestehen, stecken wir noch darin und die Barbarei bleibt eine Begleiterscheinung unseres Alltags. Auschwitz steht als Demarkationspunkt eines neuen Zeitalters, hinter dem es für kritische Theorie kein Zurück mehr gibt. Wie Helmut Dahmer angemerkt hat, seitdem rechnen die Menschen im Stillen mit allem und wollen es zugleich nicht wahrhaben. Das bringt sie dazu, das Grauen, das anderen angetan wird, zu tolerieren und das stempelt sie zu Bürgern unseres barbarischen Zeitalters. Wir sind also in der Barbarei heimisch geworden. Und das hat sich nach dem sogenannten Zeitalter der Extreme mitnichten verändert. Eher haben sich die Kräfteverhältnisse von gesellschaftlicher Macht und individueller Ohnmacht extrem verschärft. Die Barbarei gehört heute zum Business as usual. Sie wird in Kauf genommen, denn wie Eric Hobsbawm mit dem kalten Blick des Historikers konstatiert hat, sie ist effizienter als die Zivilisierung. Und das heißt ja auch für die Einzelnen im Kampf ums Überleben. Das vergangene Jahrhundert fing 1915 an mit dem Völkermord an den Armeniern. Und es endete mit Srebrenica und Ruanda. In seinem Verlauf wurde die Toleranz Gräueltaten gegenüber robuster. Heute lässt es sich kaum vorstellen, dass ein Vorfall wie der Dreyfus-Affäre einen internationalen Skandal auslösen konnte. Die fast alltäglichen Bilder und Nachrichten von Krieg, Hunger, Elend, Massaker und Katastrophen der ersten und der zweiten Natur lehren dem Einzelnen das Ausmaß an gesellschaftlichen Gewalt, die jeder verinnerlichen muss, um sein Alltagsleben aufzustehen. Deren offenbare Willkür bedeutet eine ununterbrochene Drohung, wenn auch nur latent. Unser Zeitalter ist aber barbarisch vor allem deswegen, weil wir auf diese Diagnose mit abgeneigter Gleichgültigkeit reagieren. Was heißt das für kritische Theorie? Diese ist ja der Versuch, die Gesellschaft unter dem Aspekt ihrer Veränderbarkeit zu begreifen. Ihr Motto bleibt nach wie vor der kategorische Imperativ, den der junge Marx in Zeiten des Vormärz formulierte. Es geht darum, ich zitiere, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verrechtliches Wesen ist. Wenn dieser Imperativ verbindlich bleiben soll, muss ein Impuls in jeder geschichtlichen Phase konkretisiert werden, das heißt, je nach dem Standpunkt der Herrschaft und Knechtschaftsverhältnisse. Und auch der damit verbundenen Bewusstseinsform und auch in Bezug auf die gesellschaftsgeschichtliche Entwicklung des Geschichtsverlaufs. Nichts anderes hatte Adorno im Sinn, als er in der zweiten Hälfte des Short Century feststellen musste, dass die Sachen für das Emanzipationsstreben kritischer Theorie schon anders aussahen. Ich zitiere: Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen. Ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Der Übergang von einem Imperativ zum anderen offenbart den katastrophalen Gang der Moderne, die schrumpfende Möglichkeit von verändernden Praxis sowie der enorme Zuwachs an gesellschaftlicher Gewalt, die über den Einzelnen herfallen kann. Seit Auschwitz gibt es nämlich Schlimmeres zu fürchten als der Tod. Nach einem Wort Adornos in einem Brief an Benjamins, ist das Ziel der Revolution die Abschaffung der Angst. Gesellschaftsgeschichtlich signalisiert Auschwitz aber eine Universalisierung der Angst, aus der keine Revolution mehr einen Ausweg anbieten kann. Die Geschichte ist so nicht mehr zum Guten zu biegen. Und das hat Detlef Clausen messerscharf formuliert, was das bedeutet. Ich zitiere. Mit Auschwitz erreicht die Vorgeschichte das Ende der Reichweite bisherigen emanzipatorischer Theorie. Nach Auschwitz dauert die Vorgeschichte an und dennoch liegt zwischen vor und nach Auschwitz eine Demarkationslinie der Epochen. Soweit Clausen. Die Erinnerung an Auschwitz ist notwendig für kritische Theorie, aber sie darf nicht zu einer ritualisierten Geste werden, die das Geschehene durch Einzigartigkeit oder Vergleichbarkeit banalisiert. Stattdessen soll diese Erinnerung, wie auch Clausen gemerkt hat, den Blick schärfen für das, was nach Auschwitz kommt. Die Geschichte der missglückten Befreiung. Und hier gilt es auch, glaube ich, das Spezifische unserer gegenwärtigen Phase der Vorgeschichte auch zu begreifen. Unser Zeitalter ist natürlich nicht mehr die Zeitalter Adornos und es ist ja auch nicht die Zeitalter von diesem Text von Clausen, der großenteils auch Anlass meines Vortrags gewesen ist. Der heißt bemerkenswerterweise Abschied von gestern, kritische Theorie heute. Und da formuliert Clausen Folgendes. Kritische Gesellschaftstheorie sieht sich genötigt, wenn sie ajour sein will, und sie muss es wollen, einen geschichtlichen Begriff von sich selbst zu entwickeln, um einen gesellschaftlichen Begriff der neuen Epoche der Vorgeschichte entfalten zu können. Ohne die Neubestimmung von Geschichte und Gesellschaft kann Gesellschaftstheorie als emanzipatorisches nicht überleben. Heute können wir eine Sache feststellen. Die Universalisierung der Angst hat nie wirklich aufgehört. Angst wird dagegen immer spürbarer. Konstitutiv für die gegenwärtige Gesellschaft, und darauf hat bereits Anna Kellermann letzte Woche aufmerksam gemacht, ist die Überflüssigkeit der Menschen für den Gesellschaftszusammenhang. Das bezeugt nicht nur die gesellschaftliche Irrelevanz von jedem als konkreten Individuum, was ja der Begriff von Individualität in Frage stellt, sondern die reale Nichtigkeit seiner Existenz. Die Drohung, als gesellschaftlich überflüssig abgestempelt zu werden, in einer Gesellschaft, die keine andere Interaktionsform als abstrakte Arbeit kennt, lastet heute wie ein Alp auf immer mehr Menschen. Die äußerst prekäre Integration, die die Durchrationalisierung der Produktion im heutigen Kapitalismus anbietet, wird exemplarisch an der unerträglichen Situation der Leiharbeiter etwa bei Amazon, wie sie vor einigen Monaten öffentlich bekannt geworden ist und auch ein kleiner Skandal ausgelöst hat. Eine Situation, auch diese von den Leiharbeitern, die nicht zufällig von den globalen Ungleichheiten im Weltkapitalismus zehrt. Denn die Leiharbeiter kommen meistens aus Süd- und Osteuropa, um in Deutschland ein besseres Leben zu suchen. Was ja auch etwas für unsere Schuld bedeutet, glaube ich. Der Zusammenhang von Nützlichkeit und Daseinsberechtigung aber, und das ist das Wichtigste, ist nie wirklich aus den öffentlichen Diskursen verschwunden. Nicht einmal zu ihren Blütenzeiten. Das, was einem passieren kann, wenn man als unrentabel angestempelt wird, kann man an der brutalen Willkür und Missbrauch erfahren, die zum Beispiel in den Immigrant Detention Centers der sogenannten südeuropäischen Krisenländer waltet. In diesen Ländern, zumindest in Spanien, war illegale Migration für die damals, also bis vor einigen Jahren noch blühenden Wirtschaft notwendig, strukturell notwendig, und jetzt steht eine wirklich Reserve am nicht nur von Arbeitslosen, sondern von Müllmenschen, sagen wir, also so werden sie betrachtet, die jeder möglichen denkbaren Willkür ausgesetzt sind und auch ausgesetzt werden. Gut. Dass in dieser barbarischen Situation selbst das unglückliche Bewusstsein abstirbt, zeigt sich an dem Schicksal von Begriffen wie Herrschaft oder gar Erlösung, Regression, Fetischismus, Verdinglichung, sogar Vorgeschichte oder Barbarei, um nicht vom Verblendungszusammenhang zu sprechen. Diese Begriffe, die einmal den Finger auf die Wunde der Gesellschaft legten, ruhen heute stumm. Sie sind zu einer Sache von Eingeweihten und Fachmännern in Sachen kritischen Theorie geworden. Jene, nach einem Wort Horkheimers, lächerliche Rechthaber, die eine bombastische Sprache führen und nichts hinter sich haben. Für die meisten Menschen, die in einer Weltgesellschaft von Hunger, unnötigem Leiden und brutaler Ungerechtigkeit leben, sind solche Worte nur überlebte Worthülsen. Wohin will man eigentlich mit solchen Parolen? Vielleicht wäre unsere Epoche als Nachgeschichte zu verstehen, aber nur in dem Sinne einer Vorgeschichte, die keine historische Alternative zu sich selbst für denkbar hält, nach der Formulierung von Falko Schmieder. Heute lassen sowohl der Bewusstseinsstand der Menschen und vor allem der Unbewusstseinsstand, das heißt der Angst, als auch die objektive Tendenz des Kapitalismus tatsächlich wenig Hoffnung für eine emanzipatorische Veränderung der Gesellschaft. Bereits in den 70er Jahren ist diese Hoffnung immer mehr in Protest übergegangen und dieser Protest ist immer ohnmächtiger geworden. Das schlägt ja auf die Theoriebildung, auf Denken überhaupt zurück. Daher ist kritische Theorie eine Euphorie des Verschwindens anheimgefallen. Ein Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung scheint heute wieder plausibel, jedoch nicht durch die bewusste Handlung lebendiger Subjekte, die entschlossen wären, die unnötige Opfer, die der Fortbestand des Kapitalismus fordert, ein Ende zu setzen, sondern als Folge der, nach der berühmten Formulierung, inneren und äußeren Grenzen, die der Akkumulation des Kapitals entgegentreten. Danach wurde aber nicht der Sozialismus, sondern eher die nackte Barbarei kommen. Daher ist Adornos Statement: fällige Praxis wäre allein die Anstrengung, aus der Barbarei sich herauszuarbeiten, nach wie vor richtig und dennoch vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Das hat Robert Hallott Gentor folgendermaßen formuliert. Entschuldigung für mein Englisch. The process of barbarization itself, the process of primitivization, has consumed the capacity for its own historical differentiation and jettisoned the idea when it was done with it. Selbst um den Preis von Selbstvernichtung. Jetzt passt wieder dieser alten berühmten Spruch aus dem Fledermaus: glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Eine andere Welt bleibt gerade heute, wenn es offensichtlich nötiger denn je wäre, unmöglich. Was bedeutet das für kritisches Denken, für Theorie überhaupt? Bleibt denn nichts anderes als die passende Worte und Melodie für einen endgültigen Trauergesang auf die kritische Theorie? Gut, Man konnte sagen, dass nach Auschwitz und alle die danach kommenden Katastrophen, sagen wir einfach beispielsweise Srebrenica, und angesichts der Fortbestehung des Grauens in einer Welt, in der Millionen Menschen in irdischen Höhlen von Hunger und Elend verrecken, ist unser Denken stärker erschüttert worden als von den Erdbeben von Lissabon 1755. Wie Detlef Clausen gezeigt hat, gibt es für kritische Theorie kein Zurück zur Schulphilosophie. Zur Philosophie nötigt etwas anderes. Ich zitiere. Die Schuld des Lebens, das als pures Faktum bereits anderem Leben den Atem raubt. Eine Statistik gemäß, die eine überwältigende Zahl der Ermordeten durch eine minimale Geräterte ergänzt, wie wenn das von der Wahrscheinlichkeitsrechnung vorgesehen wäre. Das ist mit dem Leben nicht mehr zu versöhnen. Jene Schuld reproduziert sich unablässig, weil sie dem Bewusstsein in keinem Augenblick gegenwärtig sein kann. Das, nichts anderes zwingt zur Philosophie. Soweit Adorno in der negativen Dialektik. Wer vom Fortbestand der Vorgeschichte als Geschichte unnötigen Leidens nicht reden will, soll von kritischer Theorie schweigen. Gut. Die Gegenwart als Vorgeschichte zu bestimmen, deutet auf die Persistenz ungelöster historischer Probleme. Es ist auch aber als Provokation gegen die fortbestehende, mehr oder weniger säkularisierte Konzeption der Geschichte als Theodizee gemeint. Angesichts der heutigen Stanz der Unfreiheit bleibt die Marxer-Rede von einer Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft fraglos aktuell. Und das hat Jakob Heine auf jeden Fall sehr gut gezeigt. Und das Pathos aber mit dem Ehe über das bevorstehende Ende der Vorgeschichte schrieb, scheint im unverbesserlichen Optimismus des 19. Jahrhunderts befangen. Die klassische kritische Theorie machte darauf aufmerksam, einzelne Bereiche der Gesellschaft mögen zweifellos vorankommen, besonders die Fertigkeiten und Kenntnisse, aber die Gesellschaft als solche kennt noch keinen Fortschritt. Die Geschichte war noch nie die einer selbstbewussten Menschheit, sondern sie geht weiter als bewusstlose Naturgeschichte, als Fressen und Gefressenwerden. Der Kapitalismus ermöglichte eine Entwicklung der Produktivkräfte, die den Menschen von den Zwängen der Natur befreiten, dies aber auf dem Boden der Naturnotwendigkeit. Denn er produzierte eine zweite Natur. Die Verselbstständigung der Ökonomie, die sich von allen anderen Sparten der Gesellschaft abtrennte und sie unter dem Diktat der Wertverwertung subsumierte, machte die Menschen zu Objekten, nicht Subjekten des gesellschaftlichen Prozesses, den sie doch als Subjekte im Gang halten. Seitdem, wie der jüngere Wolfgang Port formuliert hat, seitdem dreht sich die Frage nach den richtigen Einrichtungen der gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen nicht mehr um das größtmögliche Glück aller, sondern um das nackte Leben. Und wie Adorno schrieb 1943, sollte ich das Geheimnis der gegenwärtigen Gesellschaft in einen Satz ausbrechen, würde ich sagen, dass heute die Apparatur der Reproduktion des Lebens unmittelbar mit der zu dessen Beherrschung zusammenfällt. Die Verselbstständigung von Ökonomie im Kapitalismus basiert auf einem Quid pro Quo von Mitteln und Zweck, von Produktion und Bedürfnisbefriedigung, in dem das Leben zum Überleben wird. Selbst in einer Gesellschaft von Überfluss und hochzivilisierter Bedürfnisbefriedigung, wie es noch residual in den kapitalistischen Zentren fortbestehen mag, blieben die Bedürfnisse und das Bewusstsein der Menschen an dem Bankreis materielle Existenzsicherung fixiert. Damit wird das Leben verrödet, die Bedürfnisse entqualifiziert und die Erfahrungsvermögen der Menschen ärmer. Das meinte Hans-Jürgen Krall Ende der 90er Jahre, wenn er zum ersten Mal von Absterben der Gebrauchswörter schrieb, und an seinen Texten ist noch viel davon zu finden. Wolfgang Port entwickelte das weiter einige Jahre später in seiner Theorie des Gebrauchswerts, und ich möchte eine Stelle daraus zitieren. Ich zitiere, die aus vorkapitalistischen Epochen mit ihrem schauderhaft eintönigen, gleichförmigen, naturdeterminierten Leben überlieferte Fähigkeit der Menschen, Geschichte zu erzählen, zu singen, zu tanzen und zu spielen, dokumentiert, dass nie zuvor in der Geschichte das Leben so restlos reduziert war auf die elementarsten, nur rezeptiven, nicht aktiven Bedürfnisse wie heute, wo die Anschaffung von Gegenständen für Küche und Wohnung alle Gedanken okkupiert und die Menschen, weil sie nichts mehr tun, was die Rede wert wäre, allmählich selbst die Sprache verlieren. Zitat. Tatsächlich ist die einzige Begierde dieser Gesellschaft, selbst zu ihren Blütenzeiten, das nackte Überleben gewesen. Alles, was darüber hinausgehen konnte, wurde auf das Prinzip der Selbsterhaltung zurückgebracht. Aber heute, in Zeiten von, wie Anna Kellermann formuliert hat, konstitutiver Überflüssigkeit und irreversibler Zerstörung der natürlichen Grundlagen der Gesellschaft, wenn die Überlebensfrage zuerst sowohl individuell wie im Weltmaßstab auftaucht, wird die Verwilderung der Vorgeschichte in einem neuen Ausmaß spürbar. Falco Schmieder hat das ein gewaltsames Fließen der Geschichte als anthropophagale Bewegung genannt, die, wie Nietzsche formulierte, die Menschen aus dem Zentrum ins X rollen lässt. Aber ich glaube, wenn jemand die richtigen Worte für diese Situation gefunden hat und das auch buchstabiert hat, was das für Denken, für kritisches Denken bedeutet, dann ist es vor allem Robert Hallett Cantor gewesen. Denn für diejenigen, die wollen wir morgen auch ja besprechen werden. Ich zitiere, Entschuldigung nochmals für mein Englisch, "The interregnum of the post-war years is over." Wenngleich dieses Interregnum ja auch nur in sehr eingeschränkten Teil der Erde stattfand und auf Kosten des Restes. Well, "The interregnum of the post-war years is over. We are experiencing a return of the great fear, as if it never ended and perhaps it never did. We are, without a doubt, the occupants of the most catastrophic moment in the whole of human history, in all of natural history, and we cannot get our wits about ourselves. What is being decided right now for all surviving generations, including our own, is the exact total of the irreversible reminder, the unalterable how it might have been. By every indication, we are going ahead with the irreparable calamity." Das heißt ja, dass die Barbarei auch zu einem qualitativ neuen Merkmal der Gesellschaft wird, der Gesellschaft als ein Ganzes. Und das ist ja auch heute so, weil Gesellschaft als ein Ganzes eben sich selbst immanent geworden ist. Ihre Immanenz ist allumfassend geworden. Es gibt kein außerhalb von ihr mehr, weder in der inneren wie in der äußeren Leben. Zumindest in den Zählen. Kritik aber setzt einen Standort voraus, nach einem Wort Adornos, der dem Bankkreis des Daseins, der es auch nur um ein winziges entrückt ist. Dieser Standort ist uns heute nicht mehr gegeben. Darauf hat auch Hallott Genter aufmerksam gemacht, wenn er unsere Situation vergleicht mit das, was in Endspiel vorweg mehrmals vorkommt. Das heißt, das Klopf geht an das Fenster und versucht mit einem Teleskop in dem außerhalb zu gucken. Ein außerhalb, was in der Beckett'sche Hinweisung für die Inszenierung The Without heißt. Und Hallott Cantor meint, wenn wir das machen würden, wollen wir wie Klopf selber nur die Widerspiegelung unserer eigenen Augen sehen und diese nicht mal als solche erkennen. Das hat auch Folgen für kritisches Denken, die wir ins Auge fassen müssen. Und ich zitiere wieder Cantor, das ist ein etwas langes Zitat, ich hoffe, dass es verständlich ist, trotz meinem Englisch. "This is why our thinking has acquired that peculiar quality that it seems that we can't even know what we know, that we can't even know what we know. Whether about the environment, the social-political situation or the economy. We know it and we do not know it. Wherever we touch at the perimeter of our self-enclosure, we recoil in fear of the truth, and so completely that it seems that knowledge itself amounts to that fear. We can all recite statistics and say what we have read, but it is as if we are waiting to hear from others that what we know is actually the case. And exactly this being unable to know what we know carries the felt quality, cognitively, of being system immanent. We are, in the broader social terms, an intelligence that cannot take reality that is other to itself. This is not a critical failure to grasp otherness, although it is that as well. It is the mundane failure to comprehend otherness as the mundane, as what is closest, as what we ourselves are, and what is actually happening." Es geht also um eine Art Hypertrophie des subjektiven Geistes, die die Wirklichkeit beherrscht, total beherrscht und gleichzeitig immun gegenüber dieser Wirklichkeit geworden ist. Deshalb ist für Günther das Hauptproblem der heutigen kritischen Theorie, wie kann Wirklichkeit in dem Geist, das sie beherrscht, einbrechen? How to make reality break in the mind that masters it? Das wäre wohl heute Praxis. Und das bedeutet ja auch die Zentralität von Theorie als Ausdruck. Das heißt, das, was unter dem herrschenden Stand der Unvernunft verstummt oder verdrängt wird, das, was eigentlich hautnah sein sollte, zur Sprache und zum Bewusstsein zu verhelfen. Und jetzt einige einfache und teilweise auch dumme Daten, die mögen vielleicht behilflich sein, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Sie zeigen dann die vollendete Widersinnigkeit der heutigen Weltgesellschaft und sie behandeln ja nur eigentlich die kapitalistischen Zentren, vor allem Europa und den USA. Ich zitiere zuerst einige Zeilen aus einem Text von Bini Adamczak und Julia König. In den USA und Spanien müssen Menschen in Zelten wohnen, weil zu viele Häuser gebaut wurden. In Italien, Spanien und Portugal wird die Jugendarbeitslosigkeit beklagt und das Renteneintrittsalter angehoben. In Deutschland steigt die Arbeitsproduktivität, das heißt, es lässt sich das Gleiche in kürzerer Zeit herstellen und die Überstunden nehmen zu. In Griechenland soll ein Staatsbankrott verhindert werden, der eine gesellschaftliche Verarmung zufolge hätte, in dem die gesellschaftliche Verarmung vorangetrieben wird, was einen Staatsbankrott zufolge haben dürfte. Zitat Ende. In der heutigen Situation ist die drastische Reduktion der staatlichen Schulden. Das bedeutet eigentlich kein Zurück auf eine gesunde Realökonomie, sondern ist eher eine gewaltsame Kontraktion der Reichtumsproduktion, um sie an den heutigen Stand der Wertverwertung anzupassen. Und das wirft die betroffene Bevölkerung ohne jeden Schutz in den Armut. Und politisch führt das zu einem neuen Autoritarismus, in dem der Notstand zur normalen Regierungsmethode wird. Ganz unabhängig davon, ob demokratische Formalien aufrechterhalten bleiben. Das ist bereits der Fall. Die Prognosen, dass nach einem mehr oder wenig langen Zeitraum von unvermeidbaren Reformen ein neuer Aufschwung bevorsteht, werden halbherzig formuliert und treffen auf allgemeine Skepsis. Wie Jakob Heiner treffend formuliert hat, niemand behauptet mehr, dass diese Gesellschaft Wohlstand für alle realisieren würde. Es würde auch niemand mehr glauben. Aber weitermachen, bis der ganze Laden kaputt ist, darin sind sie alle einig. Diese Gesellschaft braucht keinen Rechtfertigungsdiskurs mehr. Sie hat sich alternativlos durchgesetzt und ihr reicht das Führer weitermachen, buchstäblich um jeden Preis. Selbst das Wort der Nachhaltigkeit, das Stichwort der Nachhaltigkeit, noch wo es zur bloßen Hülse für neue Businesschancen wird, offenbart das Geheimnis, das wir stillschweigend alle kennen. Das Modell, das unsere Weltgesellschaft antreibt, ist auf Dauer unhaltbar. Nicht Kriege oder technologische Unfälle, sondern das Reproduktionsmodell dieses Weltsystems gefährdet die Lebensbedingungen auf dieser Erde. Und auch das System selber, wie es deutlich wird in dem Auslaufen des energetischen Ressourcen, nicht mehr auf lange Sicht, wird wahrscheinlich, so wie es ist, nicht lange halten. Also die Peak Oil hat stattgefunden 2006 und keine der sogenannten Alternativen, die das ersetzen sollen, kann es ansatzweise bisher nur auf keinen Fall ersetzen. Aber das ist eine andere Frage, ich gehe nicht daran ein. Darauf ein, weil es wohl zu lange dauert. Das Ding ist, ob der Kapitalismus die Krise überleben wird und wie, ist eine offene Frage. Was klar steht oder was klar ist, ist, dass seine Destruktivität immer überwältigender und sinnloser wird. Nur ein Beispiel aus Spanien. Gegen die zerstörerische Folgen zweier Jahrzehnte von Immobilienblasen und Casino-Kapitalismus wird als beste Lösung angeboten, ein riesen Casino-, Tourismus- und Freizeitkomplex namens Eurovegas in der unmittelbaren Gegend Madrid zu bauen. Das heißt so viel, wie weitermachen mit demselben Modell, die uns hierher gebracht hat, bis es buchstäblich nichts mehr zu verwerten oder aufzublasen gibt. Egal wie viele Menschen dabei unter Hunger, neuer Armut, Walking-Poor-Verhältnisse oder Obdachlosigkeit zu leiden haben. In dieser Situation ist auf einer Liste der Vernunft kein Verlass mehr. Diese Gesellschaft nach ihrer Ratio zu nehmen, wäre unangemessen, denn sie hat jede Ratio zum alten Eisen geworfen und durch unmittelbare Verfügung ersetzt. Nach einer Formulierung Adornos. Angesichts der Situation ist die Rede von der Vorgeschichte als ein hochzivilisierter, organisierter Naturzustand, in dem blind wirkendes Naturgesetz und gesellschaftlich organisierter Wille ineinandergehen, mitnichten übertrieben, denke ich. Eher scheint die Vorstellung, dass es sich nur um Abweichungen, Pathologien, Exzesse der Finanzökonomie oder Betriebsunfälle des zivilisatorischen Siegeszuges handelt, die es bloß mit leichten Korrekturen zu beseitigen gelten, um zum normalen Lauf der Dinge zurückzukehren, eine schamlose Verharmlosung. Wir erleben eine moderne, zivilisierte Barbarei. Und damit ist auch die Dialektik der Aufklärung nicht nur der Titel eines berühmten Buches aus einem vergangenen Age of Extremes. Heute hat die Verselbstständigung der Ökonomie einen Grenzwert erreicht, der die globale Dynamik der ökonomischen Verhältnisse als irrationales Selbstwerk entlarvt. Nach der Atempause, in der Wohlstand eine dauerhafte Eroberung schien, zeigt der heutige Kapitalismus seine sinnlose Destruktivität. Seine Verselbstständigung ist, in Worten Adornos wieder, zu jener Fatalität geworden, die in den allgegenwärtigen, nach Freuds Wort, freiflutenden Angst ihren Ausdruck findet. Der heutige Stand der Vorgeschichte lautet, weitermachen trotz der Evidenz, dass das Weitermachen uns unaufhaltsam in den Abgrund treibt und das unter unsagbaren Quellen, dass die Katastrophe nicht wieder gut zu machen sein wird und dass der Weg dahin weiterhin brutale und überflüssige menschliche Opfer fordert. Die Folgen davon, was Adorno Selbsterhaltung um den Preis des Selbst nannte, werden hier auf dramatische Weise sichtbar. Es ist die Ohnmacht gegenüber der Tendenz zur Selbstvernichtung. Hier gilt es wieder die Schärfe, mit der Hallod Kentor unsere spezifische Epochensituation in der Vorgeschichte auf den Begriff gebracht hat, anzuerkennen. The primitivization that we are in the midst of survival through self-destruction, is an extended moment in time where we cannot longer perceive the distinction of what is occurring, even when we call it by its own name. Das heißt, die Barbaren sind eigentlich wir. Angesichts dieser Situation ist Theorie zu etwas Anachronistisches und Zeitgemäßes geworden. Auch dafür scheint Adorno die passenden Worte gefunden zu haben, als er vor über 50 Jahren geschrieben hat, ungewiss gleichwohl, ob Philosophie als Tätigkeit des begreifenden Geistes überhaupt noch an die Zeit sei, ob sie nicht zurückbleibe hinter dem, was sie zu begreifen hätte, dem auf die Katastrophen der zutreibenden Zustand der Welt. Für Kontemplation scheint es zu spät. Gleichzeitig wird aber nicht nur Theorie, sondern auch Theorielosigkeit zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Es sollte kaum verwundern, und das hat Roswitha Scholz sehr gut aufgezeigt, dass ausgerechnet in einer Zeit, in der Krisen sozialer, ökonomischer und ökologischer Art buchstäblich die Welt erschüttern, in der zahllose Bürgerkriege die Welt, die globalen Alltag bestimmen, Finanzkrach droht und die gesellschaftlichen Verhältnisse sich verschärfen, dass ausgerechnet in dieser Zeit Großtheorien in Verruf geraten sind. Genau die Großtheorien, die diese Situation überhaupt aufklären konnten. Stattdessen werden wir vor allem wissenschaftlich inflationierte Schlagworte produzieren. Denken wir an Schlagworte wie Risikogesellschaft, Informationsgesellschaft, Erkenntnisgesellschaft oder Erlebnisgesellschaft. Schlagworte, wo aber keiner scheint erklären zu können, wie der jeweils hervortretende Zug der genannten Gesellschaft von dem Prozess dieser Gesellschaft bedingt ist. Gegen diese Begrifflosigkeit tut Theorie fraglos Not. Es geht darum zu erkennen, was konstitutiv für diese Gesellschaft ist. Warum? Nur ist das Kriterium für kritische Theorie nicht die Adequatio Intellectus ad Rem, sondern Praxis. Und da bleibt eine Feststellung Adornos aus 1939 noch fraglos aktuell. Ich zitiere, dass die Gewalt der Fakten so zum Entsetzen geworden ist, dass alle Theorie und darum auch die Wahre sich wie Spott ausnimmt, Das ist dem Organ der Theorie selber, der Sprache, als Mal eingebrannt. Die Praxis, die die Theorie entmächtigt, kommt als Element der Zerstörung im Inneren der Theorie, ohne Blick auf mögliche Praxis zutage. Eigentlich kann man nichts mehr sagen. Die Tat ist die einzige Form, die die Theorie noch bleibt. Soweit Adorno. Ohne Blick auf die Praxis läuft jede Theorie Gefahr, wieder zur Leidenschaft des Kopfes zu werden. Dagegen kann man nur aber die unerträglichen Kräfteverhältnisse von gesellschaftlicher Macht und individueller Macht aushalten, ohne sich deswegen dumm machen zu lassen oder abzudanken. Die Fragen der kritischen Theorie lauten heute: How to make reality break in the mind that masters it? Und wie können wir die Möglichkeit einer Sabotage des Schicksals aufrechterhalten? Die Formulierung von Ulrich Sonnemann wieder zu benutzen. Die Lage ist heute, dass gegen Benjamins Behauptung, dass Kapitalismus an einer Art von natürlichen Tod tatsächlich sterben konnte, eine Art von Death of Success. Aber nach diesem Tod, wenn sie stattfinden sollte oder einfach nur eine gewaltige Veränderung der Weltkapitalismus bedeuten sollte, wurde die Vorgeschichte fortdauern. Und in dieser Situation, glaube ich, muss die Frage nach dem Subjekt neu gestellt werden. Bereits bei Marx war das Ende der Vorgeschichte gar kein Automatismus. Wolfgang Porth hat darauf aufmerksam gemacht, dass logisch begründen konnte man die inneren Widersprüche, an der die Logik des Kapitals zerbrechen wurde, aber nicht das historische Subjekt, das mit dieser Logik brechen wurde. Die Logik des Kapitals, so wie Marx sie darstellte, setzt die Revolution und das revolutionäre Subjekt voraus. Wenn diese nicht eintreten, bleibt es weiter bei der dummen Vorgeschichte und heute bei der Ohnmacht gegenüber der Selbstzerstörung. Auf die weitreichenden Folgen davon hat Arne Kellermann aufmerksam gemacht. Ich zitiere: Wenn die Möglichkeit des gemeinsamen Untergangs der kämpfenden Klassen der revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft entgegengesetzt wird, dann ist deutlich, dass keineswegs irgendein Determinismus angegangen wird, sondern eine ungemütliche Wahrheit den deterministischeren Formulierungen zugrunde liegt. Dass nicht der Sieg des Proletariats sicher ist im Sinne einer absoluten Notwendigkeit, sondern dass nur dieser Sieg der Rückfall in der Barbarei verhindern kann. Zitat Ende. Bereits zu Zeiten Adorno war die Frage, wo ist das Proletariat, zur grimmigen Scherzfrage geworden. Aber wir müssen heute sagen, wie ist es dann bestellt, wenn es eine Entwicklung gibt, die uns offenbar in den Abgrund treibt und kein Subjekt, der was dagegen vermöchte. Von dem gegenwärtigen Standpunkt lautet heute die Frage: Gab es je irgendeine Form von Subjektivität, die über die kapitalistisch konstituierte Subjektform hinausgeht? Gab es je eine Subjektivität, die nicht in die Arbeits-, Gelds- und Konkurrenzsubjektivität aufgeht? Auf diese Frage ist vor allem Robert Kurz eingegangen. Und ich finde seine Beantwortung nicht vollkommen befriedigend, aber ich glaube, man muss sich auch damit teilweise auseinandersetzen. Er hat festgestellt, dass das, was wir Subjektform nennen, erst mit der historischen Durchsetzung der Wertvergesellschaftung entstanden ist. Aber die kapitalistische Vergesellschaftung macht die Subjekten zu bloßen Trägern und Vollstreckungsorganen gesellschaftlicher Funktionen. Ich zitiere Kurz: In Wahrheit ist das Subjekt nichts anderes als die Form, die dem Individuum das moderne Wertverhältnis aufzwingt. Das Subjekt ist nichts anderes als der bewusste individuelle wie institutionelle Träger der subjektlosen Verwertungsbewegung. Zitat Ende. Im strikten Sinne ist das automatische Subjekt die einzige Form von Subjektivität, die dieser Gesellschaft kennt. Demnach wäre Subjektivität als Form kein Gegensatz zur gesellschaftlichen Objektivität, sondern eine Form dieser Objektivität, die das Denken, Fühlen und Handeln der einzelnen Menschen modelliert und für die Zwecke der Wertverwertung instrumentalisiert. Bereits in den 60er Jahren hat Hans-Jürgen Krall das eigentlich schon gesehen und angemerkt, dass die sogenannten Charaktermasken untrennbar von dem Gesicht der Menschen geworden waren. Hinter den Masken stecken keine Gesichter mehr. Deswegen meint Robert Kurz, die Suche nach einem Subjekt der Befreiung war die Suche nach einer, ich zitiere, logisch unmöglichen Objektivität der Befreiung. Eben nach einem Subjekt-Objekt, das über die negative Objektivierung hinausführen soll, obwohl sie diese ja selber ist. Laut Kurz sollte radikale Kritik nicht das Subjekt mobilisieren, sondern die Individualität. Diese ist, zitiere wieder, die Spannung zwischen den realen, sinnlichen einzelnen Menschen und die in sie eingebrannten gesellschaftlichen Formen als die leidvoll gelebte Lücke, das Nicht-Aufgehen der Bedürfnisse und Empfindungen in dieser Zwangshöhe. Zitat Ende. Die Frage ist für mich, ist das nicht eigentlich genau das, was Adorno meinte, wenn er aber die Menschen als lebendige Subjekte, als Grenzen der Verdinglichung erkannte? Ist das Kurzverdikt über jeder Form von Subjektivität nicht die Verwechslung einer realen Tendenz der kapitalistischen Vergesellschaftung, die heute fraglos gewaltsam zutage tritt? Wo lebendige Subjektivität wird von den kapitalistischen Subjektformen fast vollständig erfasst, ist das nicht eine Verwechslung dieser Tendenz mit einem bereits vollendeten Prozess? Individuen sind Träger der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie sind Objekte, die Subjekte werden können. In einer Gesellschaft, die fetischistisch konstituiert ist, mag Herrschaft subjektlos sein. Aber ist Befreiung ohne Subjekt zu denken? Befreiung als Sabotage eines Schicksals, das uns in den Abgrund treibt, wäre das einzig Vernünftige. Aber Horkheimer, der alte Horkheimer, merkte an, die unangenehmste Erfahrung, zu welcher der Materialismus führt, ist der Umstand, dass die Vernunft nur existiert, insofern sie ein natürliches Subjekt hinter sich hat. Diesem Subjekt ist sie anheimgegeben, je nachdem es von ihr Gebrauch machen will. Sie kann ihm auch ohne seine Schuld verloren gehen. Zitat Ende. Dieses natürliche Subjekt ist nicht mit dem kapitalistischen Subjektform identisch. Eben als leidende, bedürftige Kreatur, Subjekt von Bedürfnissen, Wünschen und Ängsten. Es ist uns aber auch nicht gegeben, sondern es steht immer in Gefahr. Kritik bedarf Subjekte, die die nüchterne Einschätzung der Kräfteverhältnisse unter dem Gesichtspunkt des Realitätsprinzips nicht verabsolutieren. Denn sie lebt von dem Impuls, sich nicht mit den Verhältnissen anfinden zu wollen, welche den Menschen unterdrücken, ausbeuten, quälen, verdummen, entmundigen oder verrecken lassen. Subjekte, die Solidarität mit dem quälbaren Körper empfinden. Bereits Horkheimer hatte unterstrichen, die Befreiung reicht nur so weit wie der Wille der Befreiten. Jede Resignation ist schon der Rückfall in der Vorgeschichte. Und Adorno wurde nicht müde, die Zentralität der Spontanität zu unterstreichen. Deswegen kommt es darauf an, wie die gesellschaftlichen Imperative, die die Reproduktion des Lebens bedingten, mit den subjektiven Ansprüchen und Bedürfnissen der lebendigen Individuen zusammenkommen. Mit ihren Lüsten und Ängsten, mit ihrem Streben nach Glück und ihrem Flucht von dem Leiden. Daher meinte Adorno, in den Bedürfnissen selbst der erfassten Menschen reagiert etwas, worin sie nicht ganz erfasst sind. Der Überschuss des subjektiven Anteils, dessen das System nicht vollends Herr wurde. Das garantiert natürlich keineswegs, dass die Subjekte auch, dass diese natürlichen Subjekte auch Gebrauch von Vernunft machen. Die subjektive Konstellation von Lust und Angst sind ja von den realen Kräfteverhältnissen der Gesellschaft bedingt. Und die überwältigende Übermacht der Verhältnisse heute sprengt jede Triebökonomie. Es wird eben zu jener Selbsterhaltung, um den Preis des Selbst in der Überleben und Entsagung unumgänglich verstrickt bleiben. In diesem Sinne ist die herrschende Form der Subjektivierung, welche die Menschen zur Ohnmacht und Apathie verdammt, für die heutige Krise etwas Konstitutives. Daher muss auch die Trieb- und Bedürfnisstruktur der lebendigen Subjekte ins Zentrum der Analyse rücken, wenn kritische Theorie nicht dem Technisierungsprozess der Wissenschaften verfallen möchte. Adorno ist eigentlich von Freud ausgegangen und die Beschädigung der lebendigen Subjekte ins Zentrum, hat diese Beschädigung als Begriff, als Realität ins Zentrum seiner Theorie gestellt. Er hatte erkannt, im Spätkapitalismus werden die gesellschaftlichen Imperativen in Form von Schocks, von jähen abrupten Stossen erfahren. Das konstituiert ein Individuum, als ich zitiere, ein System von Narben, die nur unterleiden und nie ganz integriert werden. Das Ausmaß an dieser Beschädigung hängt aber zunächst von den gesellschaftlichen Bedingungen der Reproduktion des Lebens ab. In Zeiten konstitutiver Überflüssigkeit, Kellermanns Formulierung, werden die Menschen im Leib und Seele erfasst. und sie müssen sich am TIF nach dem gesellschaftlichen Imperativen modellieren. Sie werden zu den Agenten ihrer eigenen Disziplinierung. Und da muss man leider vielleicht oder nicht Foucault recht geben, teilweise. Jeder muss ständig kreativ und flexibel sein, Risiken eingehen und gleichzeitig die ganze Verantwortung übernehmen. Das Leben hat keine Kontinuität und auch kaum noch Substanz. Aber jede Lebensphase muss für die Steigerung der Leistungsfähigkeit ausgenutzt werden. Es geht um permanente Selbstoptimierung im Namen der Einsetzbarkeit. Heute erleben wir eine neue Zeit konzentrierter Macht und Unmacht, in der Begriffe wie Glück und Unglück eigentlich die Inhalte des Lebens angesichts der verallgemeinerten Existenzangst und Frustration fast jeden Sinn eingebüßt haben. Der Ausschluss aus dem System von Arbeit und Konsum wird zur permanenten Drohung, die Drohung aus dem innergesellschaftlichen Ausland zu versinken, das heißt in Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Bettlertum. Jeder Mensch steht heute vor der Gefahr, nicht einmal ausbeutungswert zu sein. Das ist etwas Hartes. Was heute die Durchsetzung des Realitätsprinzips im Bewusstsein und Unbewussten jedes Einzelnen einprägt, ist eine eindeutige Botschaft. Es gibt nur dich und die konzentrierte Macht des Kapitals, sonst nichts. Und hier möchte ich auch ein paar Sätze von Robert Kurz zitieren, die, glaube ich, sehr gut auf den Punkt bringen. Zitieren. Das Kapital, das automatische Subjekt der Verwertung, ist jetzt der unmittelbare, ungefilterte, dämonisch wahnhafte Selbstbezug der Subjekte. Der Einzelne hat keine Geschichte mehr, sondern ist nur noch ein Schnittpunkt von Tendenzen der Märkte, eine Maschine der Selbstverwertung, oder wie es im Kulturindustrie-Kapitel ahnungsvoll heißt, jeder ist nur noch, wodurch er jeden anderen ersetzen kann, fungibel, ein Exemplar. Er selbst, das Individuum, das absolut Ersetzbare, das reine Nichts. Das bedeutet natürlich eine Verallgemeinerung der Angst und hat gravierende Folgen für die Möglichkeit von Kritik, für die Triebkräfte der Kritik im Individuum. Das verursacht eigentlich ein diffuses Unbehagen, das sich bestenfalls als Protest artikuliert. Dieser Protest entsteht, und das ist, glaube ich, von ganz zentraler Bedeutung, das entsteht nicht mehr, weil diese Gesellschaft dem Einzelnen unerträgliche Zumutungen auferlegt, weil sie von empörenden Ungerechtigkeit gekennzeichnet ist, die aufhören soll, sondern wird von der vorbewussten oder unbewussten Angst aus dieser Gesellschaft, deren Integrationsvermögen gewaltsam schrumpft, als überflüssig ausgeschlossen zu werden, den Schutz, der einem eine Teilhabe an Konsum und Wohlstand erlaubt, zu verlieren. Der Wunsch, der diese Proteste trägt, ist nicht die Veränderung der Gesellschaft, sondern immer mehr der Wunsch, weiter an ihr teilzuhaben. Das ist natürlich ein regressiver Wunsch und es bringt zum Ausdruck natürlich eine präzedenzlose Abhängigkeit der Subjekte von der Apparatur der Gesellschaft. Andererseits mag das Gefühl der Demütigung, der Eindruck, durch unerträgliche Zustände durchgehen zu müssen, ohne reagieren zu können, sowohl zu Kritik treiben wie zu einem blinden Unbehagen, die nur nach Entlastung der im Individuen angepressten Druck sucht. Wenn in einer Gesellschaft, die noch viel Überfluss produziert, das Lebensstandard der Menschen brutal sinkt, stellen blinde Gefühle von Angst, Hass, Wut und Ohnmacht eine nicht zu unterschätzende Regressionspotenzial dar, die nur auf eine wirksame Mobilisierung wartet. Adornos Intuition, die totale Integration der Gesellschaft fällt mit ihrer Desintegration zusammen, scheint sich zu bewahrheiten. Die Marktvergesellschaftung schrumpft. Und wenn der Kapitalismus nicht kollabieren soll, sondern sich nur gewaltig verändern, wird es wohl seine demokratische Hülle tun. Das passiert schon. An ihre Stelle konnte nackte Gewalt antreten. Einerseits in dem Versuch, die herrschende Ordnung zu verteidigen, wenn die gesellschaftliche Reproduktion nicht mehr funktioniert und so wird der Staat wieder zu einer bewaffneten Bande. Andererseits zum Beispiel im Kampf um die Überreste des kapitalistischen Reichtums, Kampf um die Beute oder die Reste des Restes davon. Ansonsten besteht die Gefahr einer produktiven Vernichtung von Kapital, das heißt Krieg und nicht auf Bürgerkriegsebene, sondern auf globalen Ebene. Aber da wurden wir alle tatsächlich verstummt. Von den Subjekten, die diesen Verwilderungsprozess der Vorgeschichte erleben werden, ist in ihrem heutigen Stand nicht viel zu erwarten. Wenn Sie sich an die Vergesellschaftungsformen festhalten, die Sie kennen, die Sie geprägt haben, wollen Sie alles tun, um nicht alles zu verlieren. Schon heute kämpft jeder Sozialatom mit allen Mitteln um jeden Preis für den eigenen Besitz, die eigene Sicherheit und das eigene Machtgebiet. Die nähe Zukunft sieht wie eine auf kleine Flamme garende Barbarei. Zurück ins Überleben des Stärkeren, ins Fressen und Gefressenwerden. Keinen Ausweg aus der Vorgeschichte in Sicht. Jetzt komme ich langsam zum Ende. Adorno hatte geschrieben, die Lichtquelle, welche die Stunde der Welt als höllisch aufglühen lässt, ist die optimale. Die Drohungen, die heute in Sichtweite rücken, lassen die Welt so beschädigt, unerträglich beschädigt erscheinen, wie sie wahrscheinlich schon immer war. Das Problem steht uns eindeutig vor Augen. Die Frage ist die nach der Sabotage eines Schicksals, die aller Wahrscheinlichkeit nach uns in den Abgrund treibt. Unsere Ohnmacht dieser Schicksal gegenüber kontrastiert aber mit den Diskursen der heutigen Kapitalismus und zum Beispiel seiner Technowissenschaft, die den Bereich des Möglichen und Machbaren enorm erweitert haben. Es geht hier nicht nur um, heute werden Sätze ausgesprochen, wie zum Beispiel, die einzige Grenze ist die Vorstellungskraft oder if you can dream it, you can do it, das kommt von Walt Disney. Und das wird ernsthaft von den CEOs und so angekündigt. Aber es gibt beunruhigende Tendenzen. Dieselbe Gesellschaft, die keine Lösung für die Katastrophen der zweiten Natur findet und diese als unabänderlich betrachtet, ist gerade dabei, die Naturnotwendigkeit der ersten Natur in Frage zu stellen. Einige Beispiele. Klonation ausgestorbener Arten soll die wieder auferstehen lassen. Neulich war, also vor einigen Monaten war im Spiegel ein Fall dazu von George Church, der über das Wiederauferstehen von Neandertaler gesprochen hat. Der gentechnische Eingriff in der Keimbahn soll Menschen krankheitsresistent und leistungsfähiger machen. Und synthetische Biologie soll uns die Macht dazu geben, auf molekularer Ebene das Leben nach Wunsch zu gestalten. So formulieren sie das. Das sind zum Teil natürlich aufgeblasene Versprechen auf der Suche nach Investoren, keine Frage. Aber sie bieten bereits die Grundlage für konkrete Pläne für ein Social Engineering, das nur als hohnlachende Erfüllung der Möglichkeit einer selbstbewussten Menschheit, die ihr eigenes Schicksal in den Händen nimmt, zu begreifen wäre. Diese Art Social Engineering also ist als Strategie für das Weitermachen auf dem Business as usual, der sowieso nicht mehr lange hält. Diese Strategie scheint heute also annehmbarer und plausibler als bewusst den Schicksal zu sabotieren, der die Menschheit unter unsagbaren Quellen in den Abgrund treibt. Aus der heutigen Standardvorgeschichte lautet die Frage wieder, how to make reality break in the mind that masters it. Heute geht es um das Grobste. Aber es ist nicht nur eine Frage des Willens. Die Praxis scheint heute blockiert, aber auf eine ganz andere Weise als in Zeiten Adornos. Das Problem ist die Drohung eines mörderischen Death of Success des Kapitalismus, oder zumindest des bisherigen Kapitalismus, der nicht nur als eine Produktionsweise zu verstehen ist, sondern als ein Zivilisierungsmodell, der das ganze innere und äußere Leben dieser Gesellschaft konstituiert hat. Es gibt keinen Außerhalb mehr. Mit diesem Modell gehen wir zugrunde, weil wir ja Fleisch seines Fleisches sind, die wahren Barbaren. Aber wir sind eben nicht nur das. Kritische Theorie muss heute an die aufgespeicherte Spannung in den noch lebendigen und unversöhnten Subjekten anknüpfen, um ihre Fähigkeiten nicht völlig verkümmern zu lassen. To make reality break in the mind that masters it wäre heute wichtig, aber nicht als Ziel, sondern nur als Anfang der Befreiung zu verstehen. Für Kontemplation scheint es zu spät. Vielen Dank.